dial star 611 for assistance.
Screen turn on. You're listening to the radio program about Hacker Spaces. This here little radio program about Hacker Spaces.
Und hallo, da sind wir wieder. Willkommen bei singlehackerspaces.org. Wie immer jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat. Und unsere Folge heute dreht sich um die österreichische IT-Security-Szene und die dazugehörige Konferenz, die gestern in Wien stattgefunden hat. Dazu sind bei mir heute Lynx und Mika, die beiden Organisatoren dieser Konferenz, der DeepSec. Und um sie kurz vorzustellen, Lynx ist Physiker, wenn er das vielleicht auch nicht ganz fertig studiert hat, aber heute arbeitet er als Systemadministrator und Lektor für Datensicherheit am FH Johanneum.
Und Technikum Wien.
Technikum Wien. Und er ist Gründungsmitglied im Metalab, dem Wiener Hackerspace. Genauso wie der Mika, der ist auch Gründungsmitglied vom Metalab, auch Organisator der DeepSec und Freelancer für IT-Security-Systeme. Passt euch diese Anmoderation so oder müsst ihr noch was dazu sagen zu euch?
Ja, das passt wunderbar, danke.
Okay. Ja, lasst uns gleich einsteigen ins Thema. Was ist die DeepSec? Für jemanden, der das noch nie gehört hat, worum geht's bei dieser Konferenz?
Ja, die DeepSec ist eine IT-Sicherheitskonferenz. Das ist der Sammelbegriff. Und davon gibt's weltweit natürlich einige. Wir haben allerdings als Mission Statement uns auf die Fahnen geschrieben, wir möchten Gruppen und Leute zusammenbringen, die normalerweise nicht miteinander reden. Also der typische Hacker, der typische Geschäftsführer, der typische Admin, der typische Entwickler, die typischen Behörden, wie man sich so die Klischees vorstellt. Und unsere Vision ist eben, die Leute an einen Tisch zu bekommen, so dass man zwanglos miteinander reden kann.
Also auch zu übersetzen, weil ich glaube, die meisten Leute, die jetzt auch hier vielleicht zuhören, werden sich denken, ui, IT-Security, davor habe ich Angst, da höre ich nur schlimme Dinge drüber in den Medien. Aber dem wollen wir auch ein bisschen entgegenwirken, wenn wir euch schon hier im Studio haben, weil wenn ihr diese Sendung gerade im FM hört oder auf dem Stream von Radio Orange, dann ist sie live. Und das heißt, dass ihr auch hier anrufen könnt, und zwar unter der Nummer 01 13 90 99 33. Und wir haben auch einen Chat zur Sendung, und der ist auf irc.freenode.net Hackerspaces Signal. Ja, jetzt gibt's mal kurz ein bisschen Musik und dann sind wir wieder da für euch. Bis gleich. Sind wir wieder, und ich glaube, wir haben auch schon unseren ersten Anrufer. Hallo, wer ist denn da in der Leitung?
Ja, heißt der Bernhard. Du hättest früher abheben können, da hätte ich dir auf eher gesagt, dass ich glaube, du hast 09 mit 90 verwechselt.
Ich habe es vermutet gehabt, aber wollte es in der Situation nicht mehr ausbessern.
Okay,
aber
also nochmal die Nummer: 01 319 09 99, Durchwahl 33.
Oh, ich liebe Live-Radio. Wunderbar, vielen Dank für die Korrektur.
Okay,
hast
tschüss.
Du ihn? Okay, tschüss. Bitte? Und da ist er weg. Aber zurück zu den Themen. Mika, also ihr habt ihr mir vorher gesagt, diese Konferenz ja nicht zum ersten Mal gemacht. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine IT-Security-Konferenz in Österreich zu machen?
Also die Ehre gebührt natürlich dem Paul Böhm, der die Konferenz vor 5 Jahren ins Leben gerufen hat, und der René und ich haben die dann ein Jahr später übernommen.
Und was war so die Motivation dahinter? Also gab es schon so etwas in Österreich oder war es gänzlich neu zu der Zeit?
Es gibt genau genommen in ganz Mitteleuropa kaum irgendetwas Vergleichbares. Wir haben eine hochklassige Business-Konferenz, die allerdings genauso die Security, Community und Research und akademischen Kreise anspricht. Und das gibt's weit und breit nicht. Und das ist nicht nur ein Manko in Österreich gewesen, sondern wir haben Besucher aus ganz Europa und sogar aus Südostasien und Nordamerika, die zu uns kommen.
Okay, also es ist eine globale Sache. Man merkt auch immer so an den rundumliegenden Events, die ihr immer wieder so veranstaltet, wie breit gestreut dieses Publikum ist. Aber für die Hörer, was sind die Themen, was sind so die Leute, die ihr ansprechen wollt mit diesem Event?
Ansprechen im Grunde alle Security-Profis, also alle, die sich damit beschäftigen, sei es akademische Natur, sei es unter Umständen sogar staatliche Organisationen. Das heißt, wir haben auch aus dem Bereich einige Besucher. Wir haben auch einige Leute aus der Hacker-Szene, die uns regelmäßig besuchen. Mhm. Es ist sehr breit gestreut. Es geht, wie schon gesagt, es geht um Security und sich auszutauschen, sich zu treffen, kennenzulernen. Das ist der Hauptgrund.
Und was sind so die Themen, über die ihr da sprecht? Kannst du da Beispiele bringen?
Heute, dieses Jahr hatten wir ein Thema, das hat sehr großes Interesse hervorgerufen. Das waren Vulnerabilities in den Autosteuerungen, das heißt in der ganzen Bordelektronik, die heutzutage auch schon ein hochkomplexes Computersystem ist. Teilweise mit mehreren Computern, die im Auto miteinander vernetzt sind. Das geht von der Unterhaltungselektronik, vom CD, MP3, Player, was auch immer, bis über die Motorsteuerung und zur ABS oder Airbag-Steuerung oder sonst irgendetwas. Das ist alles miteinander vernetzt. Wir hatten da zwei Researcher, die hatten wunderbar gezeigt, dass man mit einem präparierten MP3-File über die Unterhaltungselektronik sich bis in die Bordelektronik fortpflanzen kann und dort unter Umständen sagen wir mal, ein paar Sachen hervorrufen kann, die nicht so im Sinne des Fahrers sind.
Zum Beispiel auf einmal die Bremsen anschmeißen auf der Autobahn oder
ABS anwerfen, Motorsteuerung ändern, Motor stoppen, kann alles Mögliche passieren. Also das ist ein Risikofaktor, der ist noch gar nicht voll erforscht, wie weit man da Einfluss nehmen kann.
Okay, aber da geht es jetzt nur um ganz moderne Autos, die schon intern komplett vernetzt sind? Oder?
Oh, nein, die ersten Sachen in der Richtung sind schon vor einigen Jahren, ich glaube 3-4 Jahre gewesen, wo nur als Proof of Concept, sprich um nachzuweisen, dass es möglich ist, mit einem präparierten Smartphone ein Lexus-Auto angesteckt worden ist, über Bluetooth. Weil die Bordelektronik vom Lexus hatte Bluetooth und der Bluetooth hatte irgendwelche Sicherheitslücken und über die Art und Weise konnte man den Bordcomputer infizieren. Okay. Also quasi so ein speziesübergreifender Virus.
Okay, sehr, sehr erschreckendes Beispiel, womit ihr euch da so beschäftigt. Könnt ihr vielleicht noch ein bisschen in die Breite gehen? Also Autos sind eine Sache, was wären so klassische Beispiele für Computer oder?
Ja, vielleicht um andere Geräte anzusprechen. Also Mobilfunktelefone hatten wir auf der Konferenz schon, Mobilfunknetzwerke, Computer aller Art natürlich, prima die Heimcomputer, Laptops, aber auch eben Geräte, weil computerisiert ist ja relativ viel. Und was wir natürlich auch versuchen, wir wollen mit der Konferenz und den Vortragenden auf Probleme hinweisen. Das heißt, wir wollen nicht nur sagen, hier ist etwas, was unverständlich dargestellt wird und das ist sehr gefährlich, sondern wir wollen auch sagen, das betrifft diese Geräte, also Geräte des Alltags, Unterhaltungselektronik, Arbeitselektronik, Computer. Und wir wollen einfach durch die Beispiele, die auf der Konferenz kommen, die auch fundiert von Experten dargestellt werden, einfach Finger zeigen, sagen, da gibt's ein Problem oder da wird's ein Problem geben.
Ja, das Wichtigste ist, ein Bewusstsein zu schaffen und darzulegen und darzustellen, wo Probleme und Risiken sind, damit man sich entsprechend vorbereiten kann. Ich meine, wenn man nicht einmal weiß, was mit einem Smartphone, das man in der Hosentasche mit sich trägt, wo man vielleicht E-Banking macht und seine TANs über SMS verschickt und empfängt, welche Risiken grundsätzlich da bestehen, kann man ja gar keine Angst haben und ohne Angst wird man nicht die richtigen Schritte einleiten, um die Situation zu verbessern.
Also man muss schon Angst haben, um sich sicher zu verhalten mit Elektronik?
Na sicher. Wieso sperrt man das Haus ab? Weil man Angst hat, dass jemand reingeht und irgendwas raustragt.
Ah, okay.
Nur in diesem ganzen Bereich Computersysteme, Smartphones und die ganzen elektronischen Gadgets, die wir mit uns rumtragen, da ist nicht mal das Bewusstsein da. Das heißt, da weiß man gar nicht mal, dass man das quasi die Tür absperren muss oder
irgendwas tun muss. Wie müsste man sich dann jetzt richtig verhalten, wenn man sicher mit Elektronik umgehen will, ein Smartphone hat, ein modernes Auto und einen Rechner und dann hört man diese Dinge und die erste Reaktion ist ja meistens eher Angst und ein gewisses Übermanntsein, weil es geht ja um hochtechnische Themen. Oder? Also es ist, ihr seid eine ziemlich hochdotierte Konferenz und die Leute, die zu euch kommen, sind jetzt nicht Menschen, die sich nicht auch intensiv mit diesen Themenbereichen auseinandersetzen.
Ja, vielleicht dazu, die Anleitungen, die dann später herausfallen als Verhaltensregeln zum Beispiel, die müssen erstmal erschaffen werden. Das heißt, es ist auch Teil der Konferenz, dass die Experten untereinander sich diese komplexen Dinge austauschen, dass man einfach mal sieht, aha, so könnte was gehen. Und wenn man das mal weiß, dann muss man es eben übersetzen in Ratschläge, weil niemand, der jetzt ein Smartphone besitzt oder Auto fährt, will jetzt eine Stunde Vortrag anhören und die Folien lesen und dann selbst ableiten, was er tun muss, sondern es muss schon jemand, der diese Bildung hat und diese Kenntnis hat, wieder übersetzen in einfache Regeln, die man auch als Endbenutzer natürlich beherzigen kann. Und das gibt's ja beim PC schon länger, solche
Dinge. Ja, gerade im Bereich von Desktop- und Homecomputern ist das seit Jahren schon sehr stabil. Die wichtigsten Hersteller und Anbieter von Software, sei es Linux, sei es Microsoft, sei es die Mozilla Organization, Mozilla Foundation, die haben sehr häufig und regelmäßige Updates und die Benutzer wissen, dass automatische Updates wichtig sind. Und dass es grundsätzlich hilft, sehen wir am Security Intelligence Report von Microsoft. Die haben im Sommer ein Blogposting speziell über die Situation in Österreich geschrieben. Österreich ist, was die Infektionsrate von Computern und die Infektionsrate von Servern angeht, weltweit eines der besten Länder. Das heißt, wir stehen weltweit auf einen der Spitzenplätze. Ein paar Zahlen habe ich jetzt noch im Kopf. Die Anzahl der infizierten PCs oder Anzahl der infizierten Server ist in den USA 2,8 mal höher als in Österreich zum Beispiel. Oder die Infektionsrate der PCs, die ist vielleicht ein Dreißigstel von manchen weniger gut entwickelten Ländern.
Und worauf würdest du das zurückführen? Also ist das, weil die Leute hier ein größeres Bewusstsein haben und öfter updaten? Oder?
Das hat wahrscheinlich sehr viele Hintergründe. Einer der Punkte, der herausgearbeitet wurde, war, dass die, so komisch es klingt, die Piracy Rate in Österreich weltweit, ich glaube, am fünften Platz steht, also positiv. Wir sind am fünftbesten, was die Piracy-Rate in Österreich angeht. Das bedeutet, wir haben einen der höchsten Anteile an original lizenzierter Software. Das bedeutet, dass die Benutzer wenig Hemmung haben, abzudaten oder den Microsoft Update Service zu benutzen. Wenn es um Microsoft geht, das verbreitetste Betriebssystem. Und das hat durchaus einen Einfluss. Das korreliert sehr stark mit der Infektionsrate. Mhm. Und zum anderen ist Österreich ein Land, das insgesamt sehr gut dasteht. Im Human Development Index sind wir irgendwo, glaube ich, auf Platz 13 oder 14, so in der Größenordnung. Also das heißt, von den 160, 180 Ländern weltweit stehen wir im Spitzenfeld, was die Gesamtentwicklung, Ausbildung und so weiter angeht. Und das hat natürlich auch ein bisschen mehr Bewusstsein dann zur Folge bei den Anwendern, dass die gebildet sind und sich korrekt verhalten und sauber arbeiten.
Okay, also noch kein Grund, irgendwie in Österreich so das Schulfach IT-Security einzuführen.
Schlecht wäre es nicht.
Ja, also ein gewisses Grundverständnis sollte man möglichst früh lernen, weil das große Problem ist, oder was wir auf der Konferenz immer wieder sehen, wenn irgendwas Neues zutage kommt, die meisten Leute sagen, ja, wenn ich das gewusst hätte. Und wenn man halt ein gewisses Grundmisstrauen mitbringt und Dinge hinterfragt, dann kann man es vorher wissen oder man kann zumindest misstrauisch sein. Und das sollten vielleicht in der Schule lernen.
Gut, wir spielen mal wieder ein bisschen Musik und zwar etwas Passendes zu dem Beispiel mit dem gehackten Auto von vorhin. Stop This Car von The Wooden Troughs. So, und da sind wir wieder. Um hier wieder anzuschließen, ich glaube, um so für die Hörer zu sprechen und eine breite Öffentlichkeit. Was man so aus dieser IT-Security-Ecke hört, sind ja immer nur die Horrorreports in den Zeitungen, wer jetzt nicht schon wieder gehackt wurde, wo es Sicherheitslücken gibt, und man hört immer nur eigentlich von den schlechten Sachen. Wie seht ihr das als Experten, die arbeiten in diesem Feld, die sich auch in dem Milieu da sehr gut auskennen? Wie sicher sind wir da? Also wie funktioniert das, diese Ökonomie von Sicherheit in der IT-Branche?
Ja, ein paar Punkte machen uns schon Bauchschmerzen. Das ist die asymmetrische Situation, die wir da haben, in vielen Bereichen, in vielen Aspekten. Das ist zum einen die Fähigkeit, die Capability, die technischen Möglichkeiten, die leider Gottes momentan so ein bisschen Richtung den Bad Guys rüberschwingt. Auch das hat wiederum viele Hintergründe und Aspekte. Das hängt zum einen damit zusammen, dass dort tatsächlich sehr viele Jugendliche oder junge Leute zu finden sind, die einfach damit aufgewachsen sind mit der Technik, während auf der Verteidigerseite doch sehr oft Leute sind, die diese Technik jetzt erst nachhinein mühselig erlernen müssen und Schritt machen müssen irgendwie. Und das andere ist ganz klar auch der finanzielle Teil. Bei den Bad Guys, da gibt's wesentlich mehr Geld zu holen als bei den klassischen, ja, sagen wir, Durchschnitts-Security-Jobs. Und das ist eine Situation, die nicht leicht so umzudrehen ist. Wir hatten vor 3 Jahren hatten wir den Talk über den Vorschlag, dass man genau diese Situation ausnutzen sollte. Das heißt, einen offiziellen legalen Markt für Security-Schwachstellen und Lücken aufbauen soll, weil es letztendlich teurer ist, als die ganzen teuren Verteidigungsstrategien aufzubauen und umzusetzen.
Um da vielleicht mal ein bisschen Klarheit zu schaffen, wie das mit Security-Lücken funktioniert. Da gibt es einen Markt dafür scheinbar. Könnt ihr erklären, wie das funktioniert?
Ja, also eine Schwachstelle, mit der man in ein System eindringen kann, stellt einen gewissen Wert dar. Weil wenn diese Schwachstelle dokumentiert ist und einfach jemand sie einsetzen kann und sie sicher funktioniert, dann hat sie einen Wert. Und dieser Wert wird natürlich dadurch zunichte gemacht, indem man sie publiziert, weil dann weiß sie jeder und der Hersteller wird wahrscheinlich diese Lücke schließen. Nichtsdestotrotz gibt es einen Haufen von Schwachstellen, die nicht bekannt sind, die auch teilweise eingesetzt werden und entsprechend auch gehandelt werden auf dem Schwarzmarkt. Und diese Schwachstellen werden halt in der Fachsprache Zero Days genannt, weil es 0 Tage Vorwarnung gibt. Und in der Regel werden die auch nur 1-2 Mal oder so oft es eben geht eingesetzt und dann sind sie verbraucht.
Und in der Praxis sogar sehr selten. Wir hatten, es ist einfach vor kurzem erschienen, eine unwahrscheinlich tolle Informationsquelle, der Microsoft Security Intelligence Report, hat statistisch erfasst, wie viele Sicherheitsvorfälle prozentual mit Zero Days gemacht werden. Das sind unter 0, irgendwas Prozent. Das ist ein verschwindend kleiner Teil. Das ist auf dem Tortendiagramm, ist das eine ganz dünne Nadel, ne, die auf Zero Days passiert. Das heißt, die werden sehr sparsam eingesetzt, weil sie eben so wertvoll sind.
Aber das heißt so, ich habe eine Sicherheitslücke, das heißt, mit einem Trick komme ich in ein System hinein. Und der normale Weg wäre, dass der Hersteller hergeht und diese Lücke schließt mit einem Sicherheitsupdate. Wenn er das noch nicht getan hat oder wenn er vielleicht die Lücke noch gar nicht kennt, so lange kann sie funktionieren. Wenn er sie noch nicht kennt, ist es ein Zero-Day. Wenn er noch kein Update rausgegeben hat, dann ist es wahrscheinlich auch noch sehr wahrscheinlich, damit in jedes System reinzukommen. Und worauf wollt ihr dann hinaus, dass auch die bekannten Sicherheitslücken nicht geschlossen werden?
Das ist tatsächlich der Fall. Die Statistik hat sich gezeigt und Microsoft hat statistische Daten von 600 Millionen Hosts weltweit, das Microsoft-Betriebssystem über diese Security-anonymisierte Statistik etc. Und die Anzahl der Einbrüche oder Sicherheitsvorfälle, die auf Sicherheitslücken basieren, die seit länger als einem Jahr eine Security-Patch oder einen Fix haben oder einen Hotfix, also eine Security-Update haben, die ist erschreckend hoch. Ich glaube, das ist über ein Drittel oder fast die Hälfte von den Vorfällen. Das heißt, einer der wichtigsten, sollten die Hörer jetzt mal einen Tipp wollen, updaten.
Also auf dieses kleine rechte Ding in der Taskleiste klicken und dort Update-Vorgang durchführen.
Egal was, Linux oder Windows.
Ja, man darf nur eins nicht vergessen, da ich auch Systemadministration mache, kenne ich die Fälle, wo man da diese magische Box hat, die irgendwelche Dienste zur Verfügung stellt, niemand ist mehr da, der sich damit auskennt, oder man ist eine große Firma und kann nicht einfach so auf Knopf drücken und dann passiert irgendwas. Das heißt, in solchen Umgebungen ist halt das Ändern von Software, was ein Update ja letztlich ist, durchaus ein Prozess, der mit recht viel Aufwand verbunden ist oder der einfach geplant werden will und niemand ihn plant oder die Planung eben sehr strikt ist. Das heißt, in solchen Umgebungen kann man nicht einfach so updaten. Und nochmal auf die Medien und diese scheinbare Welle von Angriffen zu kommen. Es gab Anfang des Jahres von einem amerikanischen Sicherheitsexperten auch einen Artikel über diese Welle und er hat auch gemeint, die Medienberichterstattung verzerrt natürlich jetzt die tatsächlichen Angriffe, weil die Methoden, die da verwendet werden, sind teilweise nicht so exotisch wie ein Zero Day oder so teuer. Nur es wird halt sehr viel darüber berichtet, damit erzeugt man so eine gewisse unsichere Grundstimmung.
Das haben wir auch in anderen Bereichen. In den USA zum Beispiel geht die Mordrate zurück und die Coverage von Morden in den öffentlichen Medien steigt unproportional an. Also die Medien sind nicht immer ein verlässlicher Spiegel zu dem, was tatsächlich los ist.
Das ist ein sehr komplexes Thema. Was würdet ihr prognostizieren? In welche Richtung geht da der Trend hin? Werden die Systeme, die wir verwenden, eher sicherer oder steht uns da irgendwann nochmal eine Apokalypse bevor, dass das alles gehackt werden kann?
Also man muss dazu schon sagen, es hat schon ein Wandel stattgefunden, weil Sicherheitstools und Angriffe oder ich sag mal in Anführungszeichen sogenannte Cyberwaffen sind natürlich durch die Adaption seitens von Staaten, Militär salonfähig geworden. Früher waren das primär die bösen Hacker, auch in Anführungszeichen, die da irgendwas machen. Mittlerweile gehört es zum guten Ton, dass man sowas als Staat oder als Organisation auch hat. Und ich denke, dass in diesem Bereich wir noch Überraschungen erleben, weil ich meine, wenn sich jemand umentscheidet und plötzlich ein System von innen heraus attackiert, dann kann das natürlich schwerwiegende Folgen haben.
Ich finde, da auch wieder mal ein bisschen ein Beispiel zu bringen, was das vielleicht verständlich macht, ist Stuxnet, dieser Wurm, der von allem, was man heutzutage sagen kann, was man weiß, von einem Staat geschrieben wurde und als Ziel das iranische Urananreicherungsprogramm hatte und dort gezielt Industrieanlagen sabotiert hat. Und ich glaube, dieser Wurm ist besonders bekannt geworden, da er auf eine neuartige Art und Weise geschrieben war, also in einer Qualität, die man davor noch nicht gesehen hat.
Das war einer der Fälle, wo sehr viele Zero-Days, ich glaube 3 Zero-Days angewendet, oder Verzeihung, 7 Zero-Days angewendet wurden. Und das ist eben hochpreisig. Das ist ein Ziel, ein sehr, sehr High-Profile-Target. Und da wird natürlich viel eingesetzt.
Ja, aber dann
übrigens zu Stuxnet. Das sind sehr viele Teile vom Stuxnet-Code sind scheinbar öffentlich geworden und im Untergrund wird das Zeug verteilt. Und vor kurzem wurde ein Wasserwerk angegriffen und tatsächlich Pumpen beschädigt, die auf einem ähnlichen Steuersystem basieren, das Stuxnet angegriffen hat.
Ja, also tatsächlich das war ein exponiertes System, wo man Zugriff hatte, wahrscheinlich.
Schlecht geschützt,
eine andere Lage.
Gut, aber das heißt, würdet ihr sagen, dass es immer noch eigentlich selbstverschuldete Fahrlässigkeit ist, wenn solche großen Unfälle passieren?
Das ist es, ja.
Okay.
Die CERT.at, die hat, glaube ich, heute oder gestern einen Bericht veröffentlicht, was aus den anderen Austria-Fällen gelernt wurde in Österreich. Und gleich am Anfang wurde ganz klar herausgestellt, es waren Untersuchungen vom CERT.at, vom GovCERT, vom BVT, also unserem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung. Und die ersten Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat, war, dass die Systeme einfach schlecht gemanagt waren. Das heißt, Sicherheitsmaßnahmen wurden nicht getroffen, die Systeme waren schlecht gepflegt, etc., etc. Und das immer wieder, was ich vorhin schon gemeint habe, Update, Update, Update und die Hausaufgaben machen. Das ist der beste Schutz.
Hm. Aber hat sich dann nicht auch euer Arbeitsfeld gewandelt, wenn das von etwas, das ursprünglich mal nur im Firmenumfeld relevant war, auf einmal zu etwas wird, das jedermann betrifft und jede Frau und sogar Staaten und ganz vielleicht teilweise kritischer Infrastruktur? Das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl in eurer Branche. Auf einmal, wenn man merkt, dass das, womit ihr arbeitet, an so vielen Ecken und Enden zum Thema wird, oder?
Ich muss dazu sagen, die Leute sind durch die ganzen Vorfälle etwas bewusster geworden. Aber für das eigentliche Arbeiten als Systemadministrator oder Sicherheitsberater ändert sich nicht viel, weil das, was man den Leuten jetzt empfiehlt, hat man ihnen vor 10 Jahren auch schon empfohlen. Das heißt, die grundlegenden Techniken sind ähnlich oder gleich. Und der einzige Unterschied ist, die Leute hören jetzt eher zu und begreifen, dass Sicherheit nicht irgendwas Exotisches ist, was nur bei ganz, ganz, ganz teuren Projekten eine Rolle spielt, sondern auch schon bei kleineren Sachen.
Aber eine Sache hat sich tatsächlich geändert, das heißt, der Blickwinkel muss breiter werden. Wenn man sich früher hauptsächlich konzentriert hat auf Computersysteme, auf Server, auf Firewalls, ähnliches, muss man heute wesentlich breiter anschauen. Das heißt, wir müssen Smartphones mit einbeziehen, wir müssen irgendwelche kleinen Gadgets, elektronischen Geräte jetzt unter Umständen vielleicht sogar Autos in der Zukunft viel stärker mit einbeziehen und vielleicht nicht allzu nahe Zukunft auch Smart Metering, das heißt die elektronischen Stromzähler, die zentral gesteuert werden, die nicht nur laut Idee oder Vorschlag nicht nur Strom zählen, das heißt, den Stromverbrauch zum Netz zurückmelden, sondern auch die Möglichkeit bieten sollen, den Strom abzudrehen. Und dann wird es wirklich kritisch.
Also du hast nicht gezahlt und flipp, und jetzt hast
zum
du,
Beispiel,
geht
ja,
das
ja.
Licht aus. Ja. Okay.
Ja, oder Toaster, Kühlschränke, Waschmaschinen, also wer weiß, was da noch alles vernetzt wird.
Tiefkultur.
Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt das richtige Lied habe, aber ich glaube schon. Vorher will ich aber nochmal die Telefonnummer durchsagen, damit ihr hier anrufen könnt. Diesmal hoffentlich richtig. Also das ist die 01 für Wien 31909933. Gut, und jetzt hören wir Welle Erdball. Wir hören mit.
Hi Barbie, it's Ken.
Hello.
Would you like to go on a picnic?
Sounds like fun.
Great, see you in an hour.
Oh, jetzt haben wir alle Angst. Gut, Paranoia kann ja auch hilfreich sein. Und ja, jetzt machen wir weiter. Und zwar wollte ich euch fragen, was der typische Mensch in der Security-Szene, der typische Besucher eures Kongresses oder vielleicht auch der typische Hacker, weiß nicht, wie er das definiert, wie der so aussieht, was die Leute gemeinsam haben, was sie verbindet.
Ja, die Leute, die sich in der Security-Szene wirklich aktiv beteiligen und irgendwas machen, das sind heutzutage schon ein bisschen die bunten Vögel in einem Unternehmen. Das sind die Leute, die in der Bank mit der Lederkluft und einem langen Haarzopf und mit Harley-Davidson-Montur kommen. In einer Bank, bitte sehr, ja. Wo normalerweise die strengsten Kleidungsvorschriften gehen oder mit Rasterzöpfen rumlaufen. Da braucht man einen speziellen Mindset dazu. Da braucht man eine bestimmte Einstellung, um das wirklich zu machen. Da gewisse Antrieb und Spieltrieb und Neugier, das gehört dazu. Also das ist nichts, was man so runterarbeiten kann, einfach so Punkt 1 erledigt, Punkt 2 erledigt, Punkt 3 erledigt.
Ja, um es vielleicht ein bisschen zu übersetzen, also Kreativität ist mal wichtig. Nichts glauben. Das heißt, die meisten Leute, die in der Sicherheitsforschung aktiv sind, die lassen sich nicht einschüchtern von, jetzt machen wir das so und so und dann kann nichts mehr passieren. Es kann immer was passieren. Und die denken eben außerhalb der Bahnen, die man vielleicht normalerweise gewohnt ist. Ich meine, es gibt halt die Leute, die stellen sich in die Schlange und die Leute, die versuchen, wie komme ich jetzt am möglichst an die erste Stelle. Und diese Lücken aufzuspüren und zu suchen, bedarf halt einiger Eigenschaften. Und was da, glaube ich, ganz wesentlich ist, man darf sich da nicht von der Technik abschrecken lassen, weil wir haben auf der Sicherheitskonferenz regelmäßig Leute, die sowohl mit einfachsten Mitteln als auch mit Hochtechnologie-Werkzeugen Ergebnisse erreichen. Also ob das jetzt ein Bleistift und Papier ist oder eine Tastatur mit einem Computer, Sicherheit kann ich überall kompromittieren und Lücken finden.
Oder auf dem sozialen Zweig, Social Hacking. Das heißt, einfach mit geschickten Tricks, irgendwelchen Legenden, irgendwas Plausiblem, da kommt man sehr oft weiter als mit irgendwelchen technischen Methoden oder Angriffen. Dazu hatten wir auch ein paar Talks und sogar einen Workshop.
Können Sie da ein bisschen näher eingehen, wie das so funktioniert, dieses Social Hacking oder Social Engineering?
Oh, ganz einfacher Fall wäre zum Beispiel, sich die Uniform von einem Lieferdienst anzuziehen. Da haben Leute schon gezeigt, dass sie mit irgendeinem Lieferservice-Montur irgendwo rein bis in die Serverräume reinkommen.
Es wurde heute eben ein Video publiziert im Interview. Eine unserer Trainerinnen hat erzählt, dass die Social Networks die Mülltonnen der Neuzeit sind, weil diese Social Engineers machten Folgendes, das kennt man aus Detektivfilmen, die schauen halt, was werfen die Leute weg, was ist im Mistkübel, schauen dann, dass sie Informationen herankommen, und das ist mittlerweile halt viel leichter. Und man darf eins nicht vergessen, wenn ich irgendwo hineinkommen will, wird ein Angreifer nie eine geschlossene Tür durchstechen oder in die Luft sprengen oder eine Mauer einreißen. Er wird sich immer einen Weg suchen, den er gehen kann.
Offene Kellertür?
Offene Türen oder eben Leute überreden. Mhm. Und das funktioniert erschreckend gut. Und ich bin ja auch glaubwürdig, wenn ich jetzt auf Facebook oder wo auch immer, LinkedIn, wie auch immer die ganzen Plattformen heißen, plausible Informationen nachschaue. Also ich schaue zum Beispiel, wo arbeitet jemand? Gibt es da noch jemanden? Dann kann ich plötzlich sagen, ich kenne deine Kollegin. Und ich soll was bringen oder so, lass mich rein. Und mit solchen Tricks wird einfach der Mensch angegriffen, an jedweder Technologie vorbei.
Ein Titel war von so einem Reporter, der Bericht, das war Social Networks ist das Dumpster Diving von heute. Mhm. Dumpster Diving, wie wir schon gesagt haben, im Mistkübelsturm finde ich irgendwas, irgendwelche Rechnungen oder irgendwelche Angebote, die nicht korrekt zerstört oder geschreddert sind. Und was macht man heute über Social Network? Und die Sharon Conedy hat sogar was vorgestellt. Das war ein ganz interessanter Fall. Es war aber ein Experiment, ein gezieltes Experiment. Die haben in den Social Networks auf Facebook eine vollkommen unplausible Person erfunden. Ein junges Mädchen, äußerst attraktiv, 24, 26 Jahre alt, aber PhD, also Doktortitel und Abschluss und Security, arbeitet für Regierung und hat über Social Networks, hauptsächlich über Facebook, Kontakt zu Angehörigen der amerikanischen Militärs geknüpft, und die haben das ohne irgendwie zu verifizieren geglaubt und haben Freundschaft geschlossen, elektronisch, und haben dann teilweise sogar sensitive Informationen an sie verraten. Mhm. Das ist Social Hacking.
Das bringt uns aber schon noch irgendwie so auf die Frage, kann man eine Gesellschaft überhaupt sicher machen? Oder was müsste eine Gesellschaft tun, um wirklich sicher zu sein? Also wäre das dann nicht eine in Angst lebende Gruppe von Menschen, die allen und jedem misstraut und sich alles verbieten muss?
Naja, also ich kann dazu ein Beispiel bringen. Ich war auf der Sicherheitskonferenz, eben auf der DeepSec letzte Woche, mit unserem PR-Berater beisammen. Wir sitzen nebeneinander bei den Laptops, und ich meine so plötzlich zu ihm, ich glaube, ich muss jetzt was kaufen, und zücke halt die Kreditkarte und fange an, die Kreditkarte zu verwenden im Internet. Ja. Und dann schaut er mich so an und meint, ja, brauchst du dich das noch? Und dazu gibt's ein recht gutes Zitat von Bruce Schneier, amerikanischer Kryptologe, der halt gesagt hat, der Status der Sicherheit ist immer ein Kompromiss aus verschiedenen Gruppen, die völlig unterschiedliche Agenten haben. Weil der Kunde will was kaufen, der Händler will sich nicht berauben lassen und der Räuber will natürlich jetzt an das Geld kommen. Das heißt, Sicherheit kann immer nur ein Kompromiss sein, egal welche Maßnahmen ich setze. Und das Einzige, was man sinnvoll betrachten kann, ohne irgendwann in Behandlung zu geraten, ist die Risiken. Also gehe ich das Risiko ein, ist es mir wert, ist es mir nicht wert. Und diese Unterscheidungen, die macht jeder Tag täglich auch ohne Computer. Gehe ich zur Ampel, gehe ich hier über die Straße. Kaufe ich das jetzt hier, obwohl ich weiß, dass es vielleicht teurer ist, kriege ich es billiger. Brauche ich es jetzt, brauche ich es später. Diese Entscheidungen trifft jeder Tag täglich dutzende Male, und bei der Sicherheit ist es genauso.
In der Computersicherheit gibt es sogar einen relativ guten Daumenwert, ab wann man irgendetwas als sicher bezeichnet. Das wäre, wenn der Aufwand, weitere Sicherungsmaßnahmen einzubauen, irgendwelche Firewalls oder Software-Updates oder so, nein, oder eigene neue Komponenten einführen, wenn dieser Aufwand teurer wird als der zu erwartende Verlust. Mhm. Dann sage ich, dann ist eigentlich, okay, dann haben wir den Grenzwert, den Schwellwert erreicht. Als kleines Beispiel, ich habe vor 15 oder vor 17 Jahren geredet mit einem sehr großen deutschen Kreditkarteninstitut. Die hatten damals, ich habe einfach nur so gefragt, nonchalant, auch damals gab es Kreditkartenbetrug, und er hat gesagt, man hört so viel über Kreditkartenbetrug, belastet euch das nicht? Und er sagt, naja, das ist 1% vom Umsatz.
Also das ist einkalkuliert.
Und momentan haben wir gedacht, im ersten Blick 1% klingt wirklich nicht viel. Und dann haben wir gedacht, Moment mal, eure durchschnittliche Abgaben, die liegen doch bei etwa 2%. Das bedeutet, 50% von dem, was ihr nehmt, geht durch Betrug verloren. Der nickt und sagt, ja, und vom Rest leben wir gut. Na, ist einfach, muss einfach abwägen, ja. Noch mehr Sicherheit einzubauen, wäre teurer als den Verlust hinzunehmen. Und das ist einfach Fakt in einer großen Gesellschaft mit, letztendlich, wenn man so das Internet betrachtet, mit ein paar Milliarden Mitbewohnern, dann gibt's halt Reibungsverluste. Und wenn die in einem erträglichen Rahmen sind, dann sind wir, Anführungszeichen, sicher. Vermeiden können wir es nie.
Das scheint so. Kommen wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen zum sozialen Aspekt und dem Milieu IT-Security. Und ich glaube, eine Reaktion, die viele Menschen haben, wenn sie euch so sprechen hören, ist, oh mein Gott, die plaudern hier die bösen Geheimnisse aus und mit diesem Wissen ist so viel Schädliches machbar und das kann ja alles auch so oder so verwendet werden fürs Gute und fürs Schlechte. Wie seht ihr das? Weil ich glaube, das ist eine der ältesten Kontroversen in der Hackerszene, dass man, es gibt halt die Black Hats, das sind die Bösen mit den schwarzen Hüten, und es gibt die White Hats mit den weißen Hüten, das sind die Guten.
Ja, vielleicht dazu, wir werden das auch gelegentlich gefragt von Journalisten. Wir hatten neulich eine Session, wo uns auch jemand gefragt hat, ja, wieso, wenn ihr so viel wisst, wieso seid ihr keine Black Hats? Gegenfrage, wieso bist du Journalist und wieso stiehlst du keine Autos? Das heißt, das Wissen, was ein Mensch hat, ist jetzt nicht auf die IT beschränkt, sondern ich kann alle meine Fähigkeiten zum Guten und zum Bösen einsetzen. Warum ich das wie mache, ist letztlich eine Moralsache, also ob ich das jetzt moralisch vertreten kann oder nicht. Und das entscheidet halt jeder für sich.
Ist halt die gute Erziehung.
Und ich meine, es gab auch schon, es gibt immer mal wieder die Versuche, ja, das Wissen mit dem Hacking da, das muss man irgendwie gesetzlich regeln. Genauso gut müsste ich eigentlich die Hälfte der Lehrpläne auf den Unis zusammenstreichen, weil dieses Wissen kann ich genauso für gut und für Gutes und für Schlechtes einsetzen.
Vorstöße in Deutschland vor 2 oder 3 Jahren war das mit dem Hackerparagrafen, sind ja nach hinten losgegangen.
Zur Erklärung, das war ein Paragraph, der explizit Tools, also den Werkzeuge...
Den Besitz und das Verteilen und Weitergeben von Software, die dazu geeignet ist, Sicherungsmaßnahmen zu umgehen, ja, unter Strafe gestellt hat. Also allein den Besitz eines Hacking-Tools war unter Strafe gestellt. Und da hat es einiges gegeben, da hat es 2 oder 3 Verfassungsklagen gegeben. Es gab Anzeigen gegen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, weil die wiederum ein Hacking-Tool über ihre Webseite verlinkt haben, das John the Ripper, ein Passwort-Cracking-Tool, wurde dann tatsächlich Anzeige gegen deutsche Bundesbehörden erstellt, etc. etc. Es ging nach hinten los. In Österreich ist der Paragraph erst ein paar Jahre danach oder kurz danach eingeführt worden, und da hat man sich schon ein bisschen an Erfahrungen in Deutschland angehalten. Es ist durchaus erlaubt, wenn man ein berechtigtes Interesse hat, irgendwelche Hacking-Tools zu besitzen oder zu verwenden. Sprich, wenn man die eigene Sicherheit zum Beispiel überprüfen möchte. Mhm. Aber reglementieren wird man das nie können. Dazu ist das Internet zu groß. Das Internet ist kein homogener Rechtsraum. Wir haben hier einen virtuellen Staat oder ein virtuelles Land mit ein paar Milliarden Mitbewohner sozusagen, die aber den unterschiedlichsten Rechtssystemen angehören, Staaten etc., Legislativen. Das heißt, da würden wir nie irgendwie einheitliche Legislatur haben können.
Ja, um vielleicht bei dem Werkzeugbegriff zu bleiben, ja. Letztlich verkaufen ja auch Baumärkte alle möglichen Werkzeuge, mit denen ich genauso Straftaten begehen könnte. Und da gibt's keine Diskussion. Und bei Computerwerkzeugen gibt's diese Diskussion. Das heißt, für mich ist da einfach das noch nicht richtig durchdacht, oder die Wahrnehmung ist da irgendwie grundverkehrt, weil ob ich jetzt in den Baumarkt gehe oder ich sag mal in den IT-Baumarkt und dann schaue, was es dort gibt, um vielleicht mein Haus abzusichern oder vielleicht einzubrechen. Ich meine, das kann man nicht unterscheiden.
Ein Problem dabei ist auch die Denkweise der Behörden. Die sehen eben, wie gesagt, diese Asymmetrie, die Jungen auf der Angreiferseite, die jungen, dynamischen, verspielten, Neugierigen, und dann doch eher die etwas Älteren, die versuchen, Verteidigungsmaßnahmen einzuführen und umzusetzen, die doch meistens älteren Semester sind und mit der Technik und der ganzen Situation nicht gut vertraut sind. Da haben wir dann... habe ich tatsächlich mal gehört, ich habe eine Frage gestellt bei einer Veranstaltung, ob wir denn genau sagen können, wer sind die Angreifer, wenn wir von Cyberwar reden, wer sind die Cyberkrieger? Und als Antwort kam vom Vortragenden, da ist unsere Software noch nicht weit genug. Das heißt, es ist eine Technikgläubigkeit da, dass alles, was im Internet oder im Computer geschieht, auch mit Technologie erschlagen werden kann. Das ist falsch. Und diese Denkweise muss man sich abgewöhnen. Das ist wesentlich, das spielt sich in wesentlich anderen Bereichen ab.
Ich glaube, wir kommen da auch so zu diesem Themenbereich von der Community, in der euch befindet, weil es ist ja schon auch irgendwie eine soziale Gruppe, die sich rund um dieses Thema gebildet hat. Deswegen werdet ihr eine Konferenz machen und nicht nur euch übers Internet global zusammenschalten zu einem gewissen Zeitpunkt, um euch Vorträge zu halten, sondern ihr kommt ja wirklich an einen Ort zusammen. Es gibt in Wien das MetaLab, einen Hackerspace, der wo ihr beide Gründungsmitglieder seid, und der ist ein sehr, sehr offener Raum, wo eigentlich jeder hinkommen kann, um sich zu informieren, um Projekte zu machen, um mit Leuten zu reden. Könnt ihr was aus so eure Szene, euer Milieu, aus dem ihr kommt, ein bisschen charakterisieren für uns? Für Leute, die jetzt nicht wissen, was sie sich unter einer Hackerszene vorstellen sollen.
Ja, also ich kann da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich kann da von meinem Studium berichten und von meiner beruflichen Tätigkeit, was dann ans MetaLab anschließt. Es ist ja da genauso, wenn man ein Problem hat, weil man eine Hausübung hat, etwas lernen muss oder etwas ausprobiert, dann kommt man immer wieder mal an Punkte, wo die Kreativität erschöpft ist, man keine neuen Ideen hat. Und das ist der Punkt, wo man dann zu seiner Lerngemeinschaft geht, auf der Uni, oder wo man dann einfach Leute trifft und sagt, hör mir mal einfach nur zu, ich erkläre dir jetzt mal mein Problem oder wie ich das sehe, korrigiere mich. Und diesen Effekt haben wir halt schon oft erlebt, dass man zum Beispiel ins MetaLab geht, sich die richtigen Leute sucht, die Skills haben, mit denen redet, und dann entsteht einfach ein Gespräch und man bekommt neue Impulse. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich keine neuen Impulse bekomme, dann denke ich im Kreis und dann kann ich diesen offenen, ich sag mal, diese offene Geisteshaltung nicht bewahren oder fördern, die ich eigentlich brauche, um Sicherheitsprobleme anschauen zu können.
Eine Veranstaltung, die wir relativ unregelmäßig leider machen im MetaLab, das ist der Security by Candlelight, wird jetzt bald wieder im Dezember aufleben.
Ich hoffe.
Wo wir uns mit Themen treffen und eigentlich weniger in Form eines Vortrags, sondern mehr in Form einer Diskussionsrunde zusammensetzen. Und wer da kommt, das ist sehr, sehr interessant. Das sind wirklich Leute so aus der Hacker-Szene, aus dieser Whitehead-Hacker-Szene, die einfach auch rumspielen, probieren, die Pentester sind. Wir haben Leute aus Banken, die zu uns, wir haben auch staatliche Institutionen, die uns da besuchen und die da sehr, sehr intensiv und interessiert mitdiskutieren.
Könnt ihr da vielleicht ein paar Ressourcen nennen, wo Leute sich weiter informieren können? So jetzt, wenn ihr Material von der Konferenz veröffentlicht, gewisse Talks oder auch jetzt niederschwelligeres, um mal einen Einblick in dieses Thema zu bekommen?
Ja, natürlich unsere Webseite und unser Blog zum
Beispiel. Also wir versuchen im Blog nicht nur jetzt veranstaltungsbezogene Infos unterzubringen, sondern auch das Jahr über ein paar Sachen zu deponieren. Ist eine Anlaufstelle, und natürlich, wir haben dann noch andere Blogs von Kollegen verlinkt. Man findet da recht schnell die üblichen Verdächtigen.
Ja, sonst auf jeden Fall auch noch MetaLab.at, und das MetaLab findet man auch physisch hier in Wien in der Rathausstraße 6, gleich zwischen Parlament und Rathaus. Und ich habe hier auch noch eine kleine Ankündigung zu machen. Wie auch in der letzten Sendung über die Vorratsdatenspeicherung und die Bürgerinitiative vom AK Vorrat, wo ich mich auch engagiere, da ist es jetzt so weit, dass wir sowieso unser Ziel schon weit übertroffen haben. Wir halten jetzt, glaube ich, bei über 3000 Unterschriften. Am 5. Dezember werden wir diese ins Parlament tragen und der Parlamentspräsidentin Barbara Brammer übergeben. Und dazu gibt's auch diese kleine Presseaktion "Überwachen darf uns nur der Nicolo". Ja, und dann, nachdem das im Parlament deponiert ist, geht's eigentlich erst richtig los, weil auf zeichnemit.at werdet ihr alle Infos finden, wie ihr online bei dieser Petition unterzeichnen könnt. Weil innerhalb von 2-3 Tagen soll diese Petition dann auf der Parlaments-Homepage online unterzeichenbar sein. Einfach über ein Webformular, und dann seid ihr auch Unterstützer unserer Initiative, die sich für die Abschaffung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung einsetzt und zur Evaluierung sämtlicher Terrorgesetze. Wir haben noch 5 Minuten. Vielleicht, weil mein Lied ist sehr kurz, können wir noch ganz kurz so auch über das Überwachungsthema sprechen und vielleicht auch noch eure Meinung zu der Vorratsdatenspeicherung aus rein recht technischer Sicht. Mika, ich habe dich schon mal dazu interviewt damals bei diesem Panel, beim Supertalk. Kannst du vielleicht...
Phil oder Mai war das, ja.
Ja, das ist schon... Da wurde es gerade beschlossen im Parlament, am selben Tag. Das weiß ich noch, weil ich war im Parlament zu dem Zeitpunkt und wir haben darüber geredet. Vielleicht magst du uns jetzt noch mal kurz deine technische Meinung über die Vorratsdatenspeicherung geben.
Also rein persönliche Meinung dazu ist, dass es technisch, wenn solche Datenberge in so vielen Punkten und Orten entstehen, wird es immer schwieriger, diese Daten sicher zu halten. Da geht's ganz deutlich Datenvermeidung vor Datensicherung.
Mhm.
Es wird kaum möglich sein, weil es gibt so viele, eine Vielzahl von Leuten haben technisch die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Wie wird das kontrolliert? Wie wird das umgesetzt? Wie wird die Kontrolle des Zugriffs wiederum kontrolliert? Von welchen Gremien? Sind Daten, die natürlich interessant sind für viele Leute. Also was viele.
Gespeichert werden die Daten ja beim Provider, aber abgerufen werden sie dann von der Polizei. Wie schaut's eigentlich mit der Computersicherheit in den ganzen Polizeiinspektionen aus, die auf diese Daten zugreifen können? Können
genau
wir uns auf das verlassen?
Das muss mit berücksichtigt werden, ja.
Okay. Gut, 4 Minuten haben wir noch. Hast du noch ein Abschlussstatement? Weil sonst werfe ich uns alle mit einem schönen Lied noch hier raus.
Also ich möchte nur eins noch festhalten. Wir beide schlafen trotz der 5. DeepSec noch gut. Die persönliche Paranoia steigt zwar einmal kurz und hält sich damit in die Waage. Das heißt, wie ich gesagt habe, Sicherheit ist immer ein Kompromiss und man sollte sich nicht in den Wahnsinn treiben lassen.
Was für ein perfektes Schlussstatement.
Danke für die Einladung.
Ich danke euch fürs Kommen. Das waren Links und Mikro von der DeepSec. Mein Name ist Thomas Lohninger, das war Signal Hackerspaces. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Mein Gast wird dann sein Mr. Johannes Grenzfurtner von Monochrom. Und wir werden über sein Pamphlet über Hackerspaces reden, das er vor vielen Jahren, ich glaube das war 2009, verfasst hat. Und so das Thema wird sein, die Moral und die politische Ausrichtung der Hackerspaces-Bewegung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen.
So what about the stock market?
Please dial *611 for assistance.
We get signal, main screen turn on. You're listening to the radio program about hackerspace.